Die letzten Tage des Jahres 2025 neigen sich dem Ende zu, aber auch da ist Talking Basketball, der Podcast für Basketballinteressierte, natürlich für euch dabei. Und heute haben wir einen speziellen Gast und natürlich auch immer den speziellen Co-Host, der immer dabei ist. Stefan Koch, hallo. Wie geht's dir?
Olli. Ja, danke. Mir geht's soweit gut. Wie ist das Wertebefinden auf deiner Seite?
Alles bestens, weil ich mich heute sehr freue, jemanden bei uns zu haben. Ja, wie soll man ihn? Er mag das bestimmt nicht, wenn man das sagt, ne? Dass er einer der, wie soll man sagen, der beim Spielern würde man sagen Shootingstar, ne?
Ich weiß nicht, ob ich ihn als Shootingstar bezeichnen würde. Er ist jemand, der schon lange dabei ist, der schon lange unglaublich gut ist, der aber vielleicht nicht so von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Wenn ein Shootingstar ja ein Spieler ist, der vorher noch nicht so gut war, und dann auf einmal, ich weiß nicht, Shootingstar, du kannst ihn ja selbst danach befragen.
Und er hat natürlich auch Magic in seinem Namen, ne? Das ist ja dann auch irgendwas, was ja auch wichtig ist, ne?
Ja, wir sprechen heute mit dem legendären Point Guard der Lakers der 80er Jahre.
Oder mit der ganzen Mannschaft von Orlando Magic heute da. Herzlich willkommen. Oh. Oh. Ja. Nein, so ist es nicht. Ja, wen haben wir denn, Stefan?
Naja, wir haben ja eigentlich schon alles fast verraten. Aber bevor wir ihn jetzt vorstellen und auflösen, müssen wir natürlich die erste grundsätzliche Frage stellen, die wir immer stellen müssen. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
Nein, keinen zweiten Vornamen.
Er hat keinen zweiten Vornamen.
Aber Spitznamen. Wie nennt man dich? Zu Hause, in der Blase, in der Basketballblase, in Nürnberg, wenn du über die Straßen gehst?
Tatsächlich nur mit dem Vornamen.
Na gut.
Na gut.
Das nehmen wir so hin.
Vielleicht
Alan Ibrahimagic heute unser Gast.
Ja.
Alan, schön, dass du Zeit für uns hast. Olli hat das ja schon mit diesem Magic gesagt, dieses Ibrahimagic. Gefällt dir das oder nervt dich das eher?
Weder noch, also das ist jetzt auch nicht ganz neu, also in so unter Freunden oder in früheren Mannschaften habe ich das schon ab und zu gehört, aber also auch nicht jetzt übermäßig oft. Jetzt das Gute ist, ich höre ja das meiste ja nicht, weil ich ja dann bei den Spielen oder sonst wo bin, von daher kriege ich das nicht so viel mit, so dass ich damit ganz gut leben kann bis jetzt. Aber Shootingstar habe ich auch bis heute noch nicht gehört, das man fühlt sich jünger, definitiv, kann ich sagen.
Das ist alles Psychologie, Alan. Bleiben wir mal ganz kurz mal bei Magic. Wenn du die Augen schließt, was war dein Magic-Moment im Jahr 2025?
Es gab echt viele, viele große Momente. Ich weiß gar nicht, ob ich den einen habe. Also, weil ich bin ja auch nicht so der Highlight-Typ. Also ich mag ja eher die Prozesse oder die Zeit, die zu den, also ich meine, ich gehe davon aus, dass man erwartet, dass man von einem Erfolg spricht, also sei es Europameisterschaftstitel, sei es U19, WM, aber für mich ist viel wichtiger die Zeit bis dahin sozusagen, also die Zeit, die man zusammen ist und daran arbeitet. Denn wenn es geschafft ist, ist eher so ein Haken dran, zwar Freude natürlich, aber auch Erleichterung und da geht's weiter.
Du hast das jetzt gesagt, Freude, Erleichterung, ich denke auch mal Stolz und Erschöpfung. Wenn du jetzt die großen Momente dieses Jahres für dich, Vize-Weltmeistertitel U19, EM-Titel mit der Herren-Nationalmannschaft, wenn du die jetzt mal zurückrufst, könntest du diese Faktoren gewichten, was überwogen hat und war es unterschiedlich bei beiden Mannschaften hinterher?
Ja, ich würde sagen, dass das schon unterschiedlich war. Also ich kann definitiv sagen, dass nach der Europameisterschaft Herren, also Erleichterung, Erschöpfung echt groß waren, weil der Sommer war extrem lang, also war auch nicht so geplant, dass es so läuft, wie es gelaufen ist. Und ich hatte ja zwischendurch auch eine Universiade und war Tage Vorbereitung drauf und es war wirklich, also ich spiele es heute noch, das ist steckt noch in den Knochen. Von daher, da war ich schon froh, einfach, okay, jetzt mal nach Hause zu fahren. Natürlich auch Freude. Aber wie gesagt, das war nicht zu erwarten. Von daher war U19 war ja eher das, worauf ich meinen Fokus als Headcoach jetzt vor dem Sommer gelegt hatte. Und da war es, da also ohne jetzt was Falsches zu sagen, natürlich auch bei der Europameisterschaft, also stolz definitiv auch Teil, überhaupt stolz, ein Teil davon zu sein. Aber bei der U19 natürlich die Jungs, die ich jetzt seit ein paar Jahren kenne, frisch in der Jugend und wir uns sozusagen diesen Weg gemeinsam erarbeitet haben, da hinzukommen und dann Zweiter zu werden in der Welt, das hat mich schon und uns alle im Coaching-Staff mit viel Stolz erfüllt und auch große Freude, ja.
Wir sind ja gerade schon bei deiner Arbeit, wir sind bei der U19-WM und bei der A-Nationalmannschaft. Wie sehr musst du dich selber ändern, wenn du die A-Mannschaft trainierst im Vergleich zu den Jungs, die U19 sind?
Ändern würde ich es nicht nennen, weil das bin auf jeden Fall alles ich, also beides, auch wenn ich also von außen glaube ich schon unterschiedlich aussehe in der Jugend oder bei den Herren. Ich glaube, das ist ja immer die Frage, was man glaubt, dass was nötig ist, also ob jetzt viel mehr Anfeuerung, ob Strenge, ob Lockerheit, ob also was auch immer gebraucht wird. Ich meine, diese Herrenmannschaft ist so lange eingespielt und war auch so klar mit dem Ziel angetreten, Europameister zu werden, dass man das wirklich, ich will nicht sagen, allein laufen lässt, aber schon sehr viel und dann einfach nur ein paar Sachen vielleicht taktisch denn im Laufe eines Spiels oder vor den Spielen anpassen kann. Bei der Jugend ist es natürlich ein bisschen anders, wobei ich schon auch gelernt habe jetzt durch diese Herren-Europameisterschaft, dass ich hoffe, dass ich auch dann in Zukunft in der Jugend auch etwas mehr Gelassenheit an den Tag legen werde. Also ich hatte viel Vertrauen, aber war nicht immer gelassen. Und ich glaube, dass diese U19-Mannschaft das genauso verdient hätte wie die Herrenmannschaft, weil ich finde da sehr viele oder ich entdeckte da sehr viele parallel, sowohl qualitativ als auch so vom Charakter und vom so einem Mannschaftsgeist. Von daher hätte ich die EM zuerst gemacht, glaube ich, wäre ich bei der WM noch etwas gelassener und lockerer gewesen oder positiver, nennen wir es mal. Und hoffe, dass mir das lange im Kopf bleibt und ich das auch befolge beim nächsten Mal.
Spannender Gedanke. Also das, was du bei den Herren mitbekommen hast, du sagst, ich muss da gelassener sein in Bezug auf den Nachwuchs. Gab es denn etwas, was du bei der U19 gelernt hast, was du anwenden konntest bei den Herren?
Ja, gut. Die Herren kannte ich ja auch. Von daher deswegen, wenn ich neu gekommen wäre, dann definitiv einfach Vertrauen in die Spieler zu haben. Gut, ist jetzt auch nicht, was ich neu gelernt habe, aber diese Generation 06 mit einem 07er unterstützt, ist schon was, also schon eine besondere Generation. Und da habe ich es nochmal ganz genau oder ganz, klar gemerkt, okay, die Jungs sind gut, wir sind gut vorbereitet, okay, also dann kann man auch Vertrauen haben und da auch wirklich mit hohen Zielen da rangehen. Also so einfach ein Gefühl, was es heißt, wenn man so eine Mannschaft auf so einem hohen Niveau hat, dass man auch so auftreten muss und nicht sich immer nochmal sorgen und vielleicht dieses oder jenes, sondern einfach sagen, wir sind gut genug, wir machen unsere Vorbereitung und dann gibt es keinen auf der Welt, vor dem wir uns verstecken müssen.
Wir wollen natürlich auch nochmal später zum Aktuellen zurückkehren, zur EM und so weiter. Aber unser Podcast ist ja auch immer so ein bisschen eine biografische Reise durch das Leben unseres Gastes. Du bist als Sohn bosnischer Eltern in Belgrad geboren worden. Das ist eine Basketballstadt. Bist du dort mit dem Virus für diese Sportart schon früh infiziert worden?
Also ich bin ja wirklich, das hatte so eher medizinische Gründe, dass ich in Belgrad geboren wurde, aber ich bin in Bosnien aufgewachsen, wobei da kein großer Unterschied besteht. Also das ganze Land, damals ein Land war ein Basketballland oder überhaupt ein Sportland, sagen wir mal besser. Also ich habe als Kind alle möglichen Sportarten verfolgt. Ich habe, oder wir haben draußen alle möglichen, wobei meistens schon Teamsportarten, also das ist ja schon eher Teamsportland, nenne ich es mal, gespielt und irgendwie beim Basketball hängen geblieben. Aber war von Anfang an, also Sport war ein großer Teil der Gesellschaft. Also in der Schule, draußen, überall war das Hauptthema. Von daher war kein Entkommen möglich.
Hattest du ein sportliches Vorbild in der Jugend? Irgendeinen?
Ja, also Vorbild würde ich es nicht nennen. Ich meine, auch das ist so, das ganze Land hatte Dražen Petrović als so ein was Besonderes, als einen besonderen Spieler. Und ich sage immer, bei allem, was passiert ist, dass zum Beispiel eine Person, bei der sich alle, egal wo sie herkommen, genau einig sind, dass es einer der größten Basketballer aller Zeiten war. So auch bei mir dann.
Du bist dann 1992 nach Berlin gekommen. Als Kriegsflüchtling, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen, ja.
Wie war für dich diese Anfangszeit, vor allen Dingen in Bezug auf Sprache? Du warst 14 zu diesem Zeitpunkt. Wie lief dein Integrationsprozess? Welche Rolle hat der Sport dann in dem neuen Land auch für dich gespielt, dass du dich dort ein bisschen etablieren konntest?
Ja, so jetzt retrospektiv sage ich viele Sachen, die man mich jetzt nach der EM fragt. Wie konntest du das, wie konntest du dieses so eher ruhig wirkend und relativ ja gleichgültig wirkend machen? Kann ich sagen, war auch damals so die Integration. Also ich bin angekommen und habe gesagt, okay, let's go, dann schauen wir mal, was passiert. Ohne jetzt so viel, also ich habe mir jetzt nicht so viel Sorgen gemacht oder so viel nach hinten geguckt oder gelitten. Jedenfalls nicht bewusst, wahrscheinlich unterbewusst, unter der Situation sicherlich schon. Und die Sprache, also ich konnte gar kein Deutsch, aber es lag mir einfach, also die Sprache lag mir von Anfang an. In jungen Jahren ist es auch einfach, geht man in die Schule, hat man noch zusätzliche Kurse, so dass es relativ schnell ging. Und bin ich dann in eine reguläre Klasse oder normale Schule sozusagen gekommen. Und Sport war riesengroß. Also ich bin so schnell, wie ich konnte. Also als wir uns ein bisschen eingelebt haben, habe ich mir einen Verein gesucht und wollte unbedingt Basketball spielen. Und das hat mir, also da habe ich auch meine Freundschaften und alles mehr oder weniger, was auch in Berlin schon damals, die ich immer noch habe, die kommen aus dem Basketball. Also Schule lief alles ganz gut und da war ich auch okay integriert, würde ich sagen. Aber Sport war das, wo ich mich sehr wohl gefühlt habe und das hat mir definitiv geholfen. Ja.
Ist zu diesem Zeitpunkt schon in dir der Gedanke gewachsen, dass du irgendwann mal mit Basketball dein Geld verdienen möchtest?
Nein, tatsächlich ist er nie wirklich gewachsen. Also es hat sich ergeben am Ende. Also ich wollte spielen unbedingt. Ich wusste auch gar nicht, wie gut oder wie weit ich kommen kann. Und hatte einfach immer nur Spaß daran. Hab dann, okay, damals waren die Regelungen ein bisschen andere. Man konnte ja zwei ausländische Spieler einsetzen und ich war oder bin einer. Von daher war das nicht so gut von der Ausgangslage oder von den Voraussetzungen. Habe dann mal in Berlin gespielt, ganz ordentlich, auch in der Jugend, habe dann bis zweite Liga geschafft. Und das Problem war dann, dass wir nach der Schule, nachdem ich Abitur gemacht habe, meine Eltern Deutschland verlassen haben oder verlassen mussten und ich dann mitgegangen bin und da endet praktisch auch meine Leistungssportkarriere, weil dann war wieder Umstellen und neues Leben und das sage ich auch immer, das kann sein, dass er so eine kleine Rolle spielt in dem, was mich jetzt so antreibt, weil ich nicht als Basketballer, also als Spieler sehen konnte, wie weit hätte ich es geschafft, so dass ich das jetzt gerne sehen würde oder versuche.
Du hast gesagt, Umstellung, neues Leben, neuer Kontinent.
Ja.
1998 ging es nach Australien. Erklär uns mal die Hintergründe.
Na, wie gesagt, also meine Eltern, das war dann nach der Beendigung des Krieges, konnten sie nicht mehr bleiben und wollten aber auch nicht zurück, weil da, wo wir herkamen, das nicht so ganz gut aussah, hatten Familie in Australien und haben sich entschieden, dann weiterzuziehen. Und da ich ein Einzelkind bin, wollten sie auch nicht ganz alleine, so weit weg. Ich war nicht pro, muss ich auch sagen. Also ich habe es nicht gerne gemacht und ich hätte auch über Studium und Basketball auch die Möglichkeit gehabt, zu bleiben, hätte ich auch gerne gemacht. Aber gut, konnte ich natürlich nicht abschlagen, sie nicht alleine jetzt so weit weg oder wollte ich. Habe aber von Anfang an gesagt, okay, ich komme mit und helfe, dass ihr euch da einlebt. Aber ich möchte eigentlich schon gerne zurück und werde es auch machen. Ja, haben sie, glaube ich, nicht geglaubt, weil wer einmal so den Weg auf sich nimmt, der kommt selten wirklich zurück, aber ich habe es gemacht.
Wie waren diese 3 Jahre? Und du hast ja auch sogar die australische Staatsbürgerschaft dann angenommen.
Ja gut, das war, weil das Problem ist, da eher reinzukommen sozusagen, wenn man dort lebt, dann ist es ja eh egal, ob Staatsbürgerschaft oder nicht, dann sind alle relativ gleichberechtigt. Aber meine Eltern wollten definitiv auch lange und länger da bleiben. Ich wusste auch nicht, was denn wirklich passiert. Von daher habe ich diese Möglichkeit genutzt oder die Staatsbürgerschaft angenommen. Ja, die Jahre waren ja auch ganz, also waren jetzt nicht schlecht. War, wie gesagt, eine Umstellung am Anfang. Viel Neues oder alles Neue. Gut, Sprache war diesmal deutlich leichter, weil ich Englisch schon vorher ganz gut beherrscht habe. Hab da angefangen, so alles ein bisschen zu studieren, ein bisschen zu spielen, ein bisschen einfach, ja, normal im Leben sozusagen anzukommen. Und war eine schöne Zeit, aber es war immer der Gedanke, okay, ich möchte eigentlich ich fühle mich als Europäer und möchte gerne zurück und wieder nach Berlin zu halt meinen Freunden und zu meinem Sport.
Was hast du denn studiert?
Oh ja.
Ich habe, das ist schon lange her,
was war das?
Das müssen wir wissen, das ja auch.
Weil ich verlege gerade, wie der Studiengang genau ist. Es war etwas mit International Trade, also war schon die Richtung Wirtschaft. Ich habe dann in Berlin BWL studiert, also habe auch weitergemacht sozusagen, ja, oder ähnlich. Aber war jetzt kein großer, sondern so ein schön spezieller Studiengang. War eher so eine Fachhochschule, so 2 Jahre. Also da habe ich auch, man konnte, glaube ich, 4 Jahre machen, aber nach 2 Jahren hatte man so einen Teilabschluss, den ich dann auch gemacht hatte.
Wo wart ihr in Australien und welche Rolle spielte Basketball für dich in den 3 Jahren in Australien?
Also in Melbourne haben wir gelebt. Basketball hat schon immer eine Rolle gespielt, aber auch einen sehr guten Freund da kennengelernt, der auch Basketball verrückt ist, der immer noch auch jetzt Trainer ist. Und mit dem habe ich gespielt. Wir haben so in Melbourne so ein bisschen gespielt, aber war alles ein bisschen schwieriger, weil die Stadt ist ja nochmal riesig und war nicht so ganz einfach, vor allem am Anfang, bis ich dann wirklich angekommen bin, sich da zurechtzufinden. Deswegen hat immer eine Rolle gespielt und ich habe es verfolgt und auch gespielt, aber nicht so ernsthaft wie in Deutschland. Also war aus meiner Sicht jedenfalls damals, ist ein sportbegeistertes Land, aber Basketball war nicht so riesengroß. Also sie haben gespielt, aber so von den Trainingsumfängen und also jedenfalls das, was ich erlebt habe, war es deutlich weniger als ich kannte. Von daher war das eher Spaß und Freude an der Sache, was ich da gemacht habe.
Wir haben drüber gesprochen, du hast den australischen Pass. Hast du eigentlich auch einen deutschen Pass?
Nein, noch nicht. Das habe ich noch nicht geschafft. Kommt ja vielleicht auch noch. Nee, habe ich, also war irgendwie nicht notwendig. Ich habe ja auch gar nicht dran gedacht. Und,
okay. Kein Spitzname, los, keinen zweiten Vornamen, aber 3 Pässe. Oh, ja, ne?
Genau, 3 Pässe, dann okay. Genau. Das auch nicht schlecht. Da kann man einen Spitznamen draus drehen vielleicht.
Genau.
Wenn du sagst, in Australien spielte Basketball, ja, mehr so dann auf einmal so eine nebensächliche Rolle. Was hattest du denn eigentlich dann so im Kopf, was du tatsächlich beruflich machen wolltest? Oder hattest du irgendwo in der Schublade immer noch den Kopf, ich möchte auch später irgendwas mit Basketball machen?
Ich habe nicht so wirklich geplant. Also ich hatte definitiv den Plan, zurückzukommen nach Berlin und zu studieren. Und ich hatte auch damals noch den Plan oder habe den auch umgesetzt, dass es was mit Wirtschaft sein soll. Ich wollte immer eigentlich Journalismus studieren, lustigerweise, weil, also Sportjournalist, wenn du mich gefragt hättest, als Jugendlicher hätte ich Sportjournalist genannt als Traumberuf. Und das war auch so mein Ziel, das zu studieren, aber dann habe ich so, also ich weiß nicht, ob ich irgendjemand kennengelernt habe, der gesagt hat, mach es. Alle haben gesagt, ja, das macht doch keiner mehr. Alle studieren ihr Fach sozusagen oder ein anderes Fach und gehen dann trotzdem rein. Weil wenn du nur Journalismus studierst, dann bleibst du auf der Straße praktisch. Und vielleicht auch gar nicht verkehrt. Und das hat mich dann, also ich bereue es auch ein bisschen, weil ich hätte es einfach für mich auch gern getan. und würde mich oder hätte mich sehr interessiert, würde mich immer noch interessieren. Aber das war ja irgendwann dann aus dem Kopf und da war okay, dann machen wir was mit Wirtschaft. Also ging schon in Richtung, wenn man weiß, wie alles gelaufen ist, auch immer Interesse in Richtung so Personalfragen. Also jetzt nicht um knallhart irgendwie Geld und Zahlen, sondern eher so um Personalfragen, was mich interessiert hat. Und das war so das erste Zwischenziel. Und viel weiter habe ich jetzt nicht gedacht, was denn später sich daraus ergibt. Ich meine, ich habe ja auch zwei relativ große Erfahrungen denn im Leben gemacht, dass längerfristige Planung nicht immer von einem selber abhängt. Ich glaube, das hat es auch ein bisschen beeinflusst, dass ich da etwas flexibler, sage ich mal, auf Umstellungen oder auf Änderungen reagiere und mir aber nicht so viel längerfristige Pläne mache.
Du bist dann in Basketball gegangen, warst in Berlin Jugendtrainer, warst auch eine Saison Assistant Coach bei Alba, danach eine Saison Assistant Coach in Ludwigsburg. Du sagst, flexibel, nicht so große Gedanken. Nach diesen 2 Jahren als Assistant Coach in der Liga bist du als hauptamtlicher Jugendtrainer zum DBB gegangen. Trotzdem muss ich es fragen, war es eine bewusste Entscheidung für den Jugendbereich, für den Verband oder... Ich meine, du warst ja in der Rotation erstmal drin in der Liga.
Nein, das war keine bewusste Entscheidung pro Jugend oder pro Verband oder überhaupt so irgendwie in eine bestimmte Richtung zu gehen. Das war tatsächlich eine Mischung aus, wir sind abgestiegen mit Ludwigsburg sportlich, dann haben sie durch die Wildcard, da haben sie sich gerettet. Es war nicht klar, wie es da weitergeht und ob es weitergeht. Ich habe oder wir haben ein Jahr davor, also ja, dann ein Jahr und 3 Monate davor unser erstes Kind bekommen. Und dann kam diese Ausschreibung des DBB. Also das war so ein Zusammenspiel solcher Umstände, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte mich da bewerben, beziehungsweise ich habe erstmal angerufen zu fragen, ob es auch eine echte Ausschreibung ist, weil häufig sind diese Ausschreibungen, dachte ich, weiß ich nicht, so, dass man jemanden im Kopf hat oder da aber halt ausgeschrieben werden muss. Ich meine, nee, bewirb dich, es ist eine echte. Und dann habe ich das mit meiner Frau besprochen. Und wie gesagt, Ludwigsburg war auch immer noch nicht klar, wie das ausgehen würde. Und dann war das so eine, ja, ich will nicht sagen Sicherheitsentscheidung, aber einfach Suche nach einem Job, also so wie normal in dem Job leider ist.
Und du hattest ein gutes Bewerbungsgespräch, habe ich das Gefühl, ne?
Ja, offensichtlich. Ich weiß nicht. Also das ist eine sehr gute Frage, auch ob ich gute Fürsprecher hatte oder gutes Bewerbungsgespräch, weil eigentlich, als ich im Bewerbungsgespräch drin saß, hatte ich schon das Gefühl, es wäre eher so wie ein Einführungsgespräch in den Job. Also so wie ich mich jetzt erinnern kann. Also war wenig Bewerbung oder weniger Bewerbung und mehr, okay, was haben wir vor, was machen wir die nächsten 12 Monate oder die nächsten paar Jahre. Von daher offensichtlich irgendwas war gut.
Aus 12 Monaten sind jetzt 12 Jahre geworden. Alan, aus deiner Sicht, was macht einen guten Jugendtrainer aus? Was zeichnet einen guten Jugendtrainer aus?
Was zeichnet einen guten Jugendtrainer aus? Na, ich glaube schon, das sind wie eine Leidenschaft brauchst du schon dafür, für die Jugend und Verständnis. Und jetzt im Vergleich zum Trainer von Profis oder von Erwachsenen würde ich sagen, dass sehr viel auch Akzeptieren von Fehlern eine große Rolle spielt. Also ansonsten würde ich sagen, so was einen guten Trainer ausmacht, ist immer das Gleiche, egal auf welchem Level. Jetzt, wenn man konkret von der Jugend spricht, wie gesagt, das ist so ein Unterschied, dass ich glaube, dass wir, je jünger die sind, desto mehr Fehler tatsächlich auch fördern ist natürlich blöd gesagt, weil das macht ja keiner gerne, aber dass man es akzeptiert, dass man versucht, die in Situationen zu bringen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und daraus zu lernen, dass man einfach, wie gesagt, Leidenschaft hatte ich schon genannt, so eine Begeisterung für den Sport hat, auch zum Wettkampf, also dass man auch gewinnen will. Ich glaube, das auch dazu gehört, ist immer so eine Diskussion schwarz-weiß in der Jugend, ist es Ausbildung, ist es Gewinnen. Ich glaube, dass beides irgendwie dazugehört. Also Gewinn definitiv dazugehört, halt nur nicht um jeden Preis, sondern schon mit der Idee, gute Spieler oder gute Menschen erstmal auszubilden. Und das habe ich also auch häufig gesagt, aber ich glaube, das gilt auch für jede Kategorie oder für jedes Alter, dass man auch den Menschen oder den Jugendlichen in dem Fall dahinter sieht. Die haben ja auch immer alle ihre Probleme, ob sei es in der Schule, sei es privat, sei es zu Hause. Und die muss man ja auch berücksichtigen. Ich glaube, dass es auch dazu gehört, dass man auch zuhören kann und so über andere Sachen sprechen kann und nicht nur über Basketball.
Wie sehr haben sich denn die Jugendlichen in 12 Jahren verändert? Hat sich da was getan, charakterlich, Ablenkung, Skills, Fokus auf den Sport, Leidenschaft, hast du eben gesagt. Leidenschaft möglicherweise das Gleiche wie früher, aber mit anderen Gedanken?
Ja, ich bin wirklich nicht so ein Freund davon, dieses Früher und Jetzt. Und das also eigentlich bin ich eher, werde ich ziemlich aggressiv, wenn man drüber spricht. Oh. Wie das jetzt.
Du kannst aggressiv werden. Go! Hast unser Go. Leg los!
Nee, das, also natürlich gibt es andere Einflüsse, andere Sachen. Aber wie du sagst, Leidenschaft ist die gleiche. Also es gibt immer noch faule Spieler und fleißige Spieler. Es gibt immer motivierte und nicht motivierte. So große Unterschiede sind, glaube ich schon, dass also Social Media natürlich, die es früher nicht gab, jetzt eine große Rolle spielt. Und die bilde ich mir ein, beziehungsweise höre ich auch aus den Schulen, dass die schon einen großen Einfluss auf Konzentration oder auch Konzentrationsspanne vor allem hat. Also das ist eine Sache, die sich geändert hat, dass man jetzt allgemein, aber auch das nicht unbedingt für Jugend, glaube ich, allgemein, das auch im Basketball, dass die Videos, die Ansprachen, alles ist deutlich kürzer. Dann der Umgang hat sich zum Glück dann verändert, das ist ja schon nicht so, man darf heute oder na, Spieler wehren sich sozusagen, wenn man zu persönlich wird, was ich eher eine gute Entwicklung halte, also dass man schon, wie gesagt, so auf einer Ebene kommunizieren muss und nicht ich Trainer sage dir und zwar egal, wie ich das will, in welchem Ton oder in welcher Art und Weise, wie ich will und du machst es. Das hat sich schon ein bisschen geändert und ich würde sagen, dass die Spieler heute etwas professioneller sein müssen, sei es durch Social Media, sei es, weil du ja überall verfolgt wirst, also es gibt keine wirkliche Privatsphäre, sei es durch die Anforderungen, weil das Spiel schon schneller, athletischer und auch einfach deutlich mehr Spiele geworden sind, dass es früher mehr Spieler gab, die nach dem Spiel mit dem Kasten und eine Schachtel Zigaretten und die da saßen, als es jetzt gibt. So mein, was ich so im Vergleich zu vor 10, 15 Jahren sagen würde.
Ich habe mal mit, wie gesagt, mit dem Fußballer auf Jugendbasketball, also ja. Ich habe mal mit einem Fußballer gesprochen, der Fußballcamps macht, der hat gesagt, früher war es klar, da warst du auch irgendwie Respektperson, da hast du als Trainer gesagt, ihr lauft jetzt alle links, dann sind es alle links gelaufen, jetzt lauft er rechts und alle rechts gelaufen. Heute, wenn er sagt, ihr lauft jetzt alle links, fragen die, warum? Die wollen immer alles erklärt haben. Stimmt das auch fest?
Ja. Stimmt. Das ist definitiv das, also nicht alle, aber viele. Und das hat ja gute und schlechte Seiten. Also ich finde es ja gut, wenn die interessiert sind an manchen Sachen, aber manchmal, ob sie jetzt nach links oder rechts laufen sollen, das man muss sie auch einfach tun. Also so eine Mischung zu finden, ist natürlich auch nicht einfach, aber wichtig, ja.
Es gehört ja auch zu deinen Aufgaben ein Stück weit, die Chancen von Talenten einzuschätzen, möglicherweise auch eine Profikarriere einschlagen zu können. Worauf achtest du in erster Linie, um die Perspektiven eines Spielers zu beurteilen?
Gut, wir gehen jetzt davon aus, dass alle das Talent haben, also erstmal im Basketball, sonst wären sie nicht sozusagen da. Also ich finde schon so eine Beharrlichkeit, einfach Ausdauer, also nicht körperlich Ausdauer, sondern einfach Ausdauer, Sachen zu machen, fleißig weiterzuarbeiten, auf seine Chance zu warten. Schon ziemlich wichtig. Dann, also das ist schwierig. Ich sage mal, wir sind ein bisschen, also unsere Aufgabe oder meine Aufgabe auch ist ein bisschen widersprüchlich, weil wir suchen eigentlich die Top-Leute, die dann später für die A-Nationalmannschaft Medaillen gewinnen oder wahrscheinlich dann in der NBA spielen. Und das Erste, was hier gesucht wird, sind eigentlich Rollenspieler, die die Klappe halten und nichts kaputt machen. Also wenn du irgendwie BBL reinkommen möchtest, sollst verteidigen, sollst, wie gesagt, keine großen Ansprüche haben. Und wenn du noch ein, zwei aus der Ecke treffen kannst, super. Aber alles andere ist ja nicht gefragt. Und wir suchen eigentlich jemanden, der das Spiel macht, der kreativ ist, der aber die Chance bekommen müsste, das auch zu zeigen. Von daher, das ist so, das in meiner Einschätzung, also das war ja die Frage, gucke ich auch immer, wer die Spieler sind. Und ich versuche, denen auch zu sagen, okay, die müssen auch da sein, was sie auf dem höchsten Level sein können. Also die Sachen, die ich gerade genannt habe, aber dann gibt es auch Spieler, die genau das sind, nämlich also 3&D oder einfach Rollenspieler sind, aber in der Jugend viel mehr machen. Und das ist wieder das nächste Problem, weil sie denken, okay, jetzt auf dem nächsten Level kann ich das auch. Und das geht meistens in die Hose. Also für mich geht es ja wirklich nur, oder nicht nur, sondern immer um einzelne Sportler, um individuelle Perspektive, wer kann er werden. Und dann können auch Spieler mit weniger Talent, aber wenn sie klar sind, auf einem hohen Niveau spielt. Können sie Dennis oder Franz werden? Nein. Aber können halt trotzdem gute Karrieren haben. Von daher ist immer so unterschiedlich auch die Einschätzung, was Perspektive angeht, aus meiner Sicht.
Lass uns nochmal zur EM zurückkommen. War es ein absehbarer Prozess, dass Alex Mumbrou das Turnier gesundheitlich nicht würde durchhalten können? Oder kam die Entscheidung, dass er dann erstmal nicht als Headcoach fungiert, für dich überraschend?
Naja, alles kam überraschend. Also der ist ja, ich glaube, zur Abfahrt des Busses einen Tag vor dem Spiel nicht gekommen. Also zum Training einen Tag vor dem Spiel ist er nicht gekommen und da wusste erstmal keiner, was wirklich ist. Also ihm geht's nicht gut, aber das hat ja viele, also gibt ja viele Möglichkeiten. Und dann am Abend oder beziehungsweise am Abend, als wir dann zurückkamen, dann wurde es etwas klarer, aber war nicht mal da. Wirklich, jedenfalls war mir nicht bewusst. Wahrscheinlich konnte man es erahnen, aber war nicht 100% klar, ob er am nächsten Tag coachen würde können. Von daher absolut überraschend, ja.
Es gab ja nicht nur dich als Assistant Coach. Wer hat die Entscheidung getroffen, dass du derjenige bist, der übernimmt?
Das ist eine gute Frage. Also mir wurde sie vom Verband, also vom Sportdirektor mitgeteilt. Nein. Wer sie genau getroffen hat, weiß ich nicht. Also war schon, glaube ich, der DEB, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wie die Prozesse genau waren, weiß ich nicht. Ich habe gefragt, okay, was mit den Spielern? Die meinen, nee, sind d'accord, sind dabei und okay, let's go.
Hast du eine Sekunde drüber nachgedacht, Nein zu sagen?
Es war auch nicht als Frage formuliert, von daher.
Es war eine klare Anweisung. Ja. Also nicht, es war wie früher, also Lauf links war es, ja?
Genau, Lauf links, genau. Nee, ich habe weder gefragt, warum, noch gefragt, habe ich gesagt, ja, wer sonst? Ich habe einfach das hingenommen und gemacht.
Wenn du Zeit gehabt hättest, man stelle sich vor, Mumbrou wäre früher krank geworden und man hätte gesagt, 3-4 Wochen vorher, Alan, du machst das jetzt, lauf links. Wäre das für dich schwieriger geworden, weil du viel mehr hättest den Kopf anstrengen müssen, als wenn man spontan so eine Entscheidung angewiesen bekommt?
Ja, also 3-4 Wochen definitiv, weil da war ich noch im Urlaub. Also eigentlich war ich gar nicht geplant, mitzukommen. Das hat sich alles denn kurzfristig ergeben. Aber also sicherlich war das jetzt so einfacher. Also ich glaube, angenommen hätte ich es trotzdem, wenn es überhaupt eine Frage gewesen wäre, aber die Prozesse, die du, also das Kopfkino, wie man schön sagt, das hätte auf jeden Fall, wäre deutlich schlimmer gewesen. Jetzt gab es ja gar keine Zeit dafür. Und ich muss aber sagen, ich weiß es ja selber nicht, aber mein Gefühl ist, dass als ich zum ersten Mal im Training diese Mannschaft gesehen habe, dann war ich, wow, also da war ich sehr, war klar, dass da was Großes dabei rauskommen kann. Von daher, das hat sicherlich auch geholfen, dass man sagt, ja gut, klar, so mit den Jungs, so wie die drauf sind, auch ja, ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken, machen wir.
Man wünscht ja nie jemandem irgendwelches, was Negatives, schon gar nicht, was Gesundheitliches. Nichtsdestotrotz, war das trotzdem vielleicht auch ein Faktor, dass es dann so erfolgreich wurde, weil alle sich so enger zusammengesetzt haben und das gemeinsam auch für den Bundestrainer das Ding zu holen?
Dass ich, also ich glaube schon, dass es so ein paar Prozente auch extra gibt, wenn solche Situationen kommen und wenn man eh beieinander und klar ist, dann hilft das ja auch, dann ist es noch eine extra Motivation. Aber das war auch so wirklich extrem eng, auch mit dem Coaching-Staff, mit den Spielern. Alles, das hat es vielleicht noch ein bisschen beschleunigt, wie gesagt, noch 1-2% dazugegeben. Aber es war auch so, wie gesagt, als ich die gesehen habe, da waren alle gesund und Alex auch. Da war ich auch sehr überzeugt, dass es gut werden wird.
Du hast jetzt den Coaching-Staff angesprochen. Hat sich die Chemie dadurch verändert, dass du gegenüber Kollegen, mit denen du zuvor auf einer Ebene standst, jetzt auf einmal derjenige war, der ihnen so Aufträge erteilt hat? Und inwieweit hat sich da was verändert in dem Sinne, dass man sagen kann, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Hast du eine Veränderung in eurer sozialen Chemie im Coaching-Staff dadurch wahrgenommen? So will ich es formulieren.
Ja, nein, also tatsächlich nicht. Das war auch erste Sache, die ich dann gesagt habe, dass wir auch die Abläufe und Verantwortungsbereiche überhaupt nicht verändern, weil wir hatten ja auch davor klare Aufgaben und klare Verantwortung, die haben wir beibehalten. Von daher, da gab es ja wirklich keine Veränderung. Also wirklich die einzige Veränderung war vor dem Spiel, wenn ein paar Sachen, wo es keinen Konsens gab, so, aber Kleinigkeiten, dann muss man die Entscheidung treffen. Aber hätte ich auch, also ich hatte auch das gleiche Mitspracherecht schon vorher auch. Von daher hätten wir auch, also zwei oder drei für die eine, dann einer für die andere, dann wäre es so gemacht worden. Von daher gab es das gar nicht. Also die haben es auch gar nicht, glaube ich, irgendwie als Veränderung gesehen, sondern nur, wie ich auch schon oft sagte, einer von uns muss halt vorne dann stehen während des Spiels und der Rest bleibt alles gleich.
Das hast du jetzt in deiner typischen Bescheidenheit formuliert.
Wenn jemand anders von denen vorne gestanden hätte, hätte ich es auch anders gesagt. Und naja, ich sage es ja nicht, weil ich da war, sondern tatsächlich war das ganz. Also ich weiß jetzt nicht, natürlich weiß man ja nie, wie andere damit umgegangen wären. Da gut, das kann ich natürlich nicht beeinflussen, aber ja, dann danke.
Aber Fakt ist, dass man sagen kann, wie du damit umgegangen bist und dann, dass das einfach absolut herausragend war. Ende.
Ja? Dankeschön, ja.
Ja, ist so.
Nehme ich gerne, ja.
Olli, du wolltest, glaube ich, gerade noch was fragen, oder?
Ja, was mich mal interessiert, gerade auch was die Trainerarbeit angeht, Stichwort Europameisterschaft. Als ihr Weltmeister wurdet, war man ja mehr oder weniger die Überraschungsmannschaft. Und dann gibt es vielleicht so einen Flow, weil man auf einmal Sachen schafft, die man vorher vielleicht nicht so erwartet hat. Jetzt geht man aber in ein anderes Turnier. Als Weltmeister gehört man natürlich zu den Favoriten. Wie arbeitet man da? Weil alle gucken ja auf einen. Der berühmte Druck ist ja ein ganz anderer, als wenn du als Underdog in ein Turnier reingehst. Spielt das eine Rolle oder versucht man da auch immer das Gleiche zu machen oder wie Alan sagt, hey, let's go.
Na, ich glaube tatsächlich, ist einfach das so von Person zu Person unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass alle gleich sind. Also ich war sehr zuversichtlich und einfach ja normal unser Spiel, den Plan, den wir hatten, dann durchziehen. Die Spieler, glaube ich, waren auch sehr selbstbewusst und sich sehr klar, dass sie eigentlich die Mannschaft zu schlagen sind. Und auch mit dem zwar trotzdem super, aber nicht erwünschten Platz in Paris, also von der Olympiade, der vierte Platz, auch nochmal angestachelt. Und dann hast du aber alle anderen im Coaching-Staff waren neu und für die war natürlich was Besonderes, neue Chance. Die waren, mein Gefühl, so ein bisschen so, wie du sagst, hey, jetzt müssen wir aber sonst, und das ist jetzt die Chance, aber wir müssen arbeiten, sonst Serbien ist ja gut, Türkei ist gut und also ich glaube, es ist alles so normal. Wenn man schon länger da ist, dann kennt man die, dann kann man die Situation einschätzen. Wenn man selber als Spieler Weltmeister geworden ist, dann kann man und dann auch mal, wie gesagt, diese vierten Platz von Olympiade noch als extra Motivation hat, dann ist man auch und erfahren genug, damit man nicht überdreht. dann ist man eher auch positiv. Und dann hast du halt einen neuen Coaching-Staff, der das als Chance sieht, die auch die Qualität sehen. Und dann sieht dabei, hey, jetzt können wir ja wirklich schaffen, aber wir müssen es auch tun. Also so alles hängt von den einzelnen Persönlichkeiten ab, beziehungsweise auch von deren Geschichte, wo die herkommen, waren sie schon Teil davon oder nicht.
Stichwort Persönlichkeiten. In der Schlussphase des Finals hat Dennis übernommen. Also dieser Linkskorbleger, den er da oben ans Brett geküsst hat und dann das 1-gegen-1 Ding über Osmani und dann mit den Freiwürfen den Deckel drauf gemacht. War das dein Call, dass er übernimmt, oder war es sein Call, dass er übernimmt?
Also das definitiv ist sein Call. Ist ja auch, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, das Call, Play Call war am Ende auch egal, weil man ist ja am Ende mit Osmani im Switch geblieben und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, das zu lösen. Eine ist auch, an den 1-1 von oben zu attackieren, aber das ist ja allgemein jetzt nicht unser Call, sondern das ergibt sich da auf dem Feld und ist natürlich in dieser Phase, erwartet auch jeder, muss man ja auch sagen, von ihm, dass er auch übernimmt, dass er die Entscheidung trifft, ob er jetzt selber den Korb macht oder nicht, aber auf jeden Fall, dass er die Entscheidung übernimmt. Und ja, da ist man auf jeden Fall froh, dass so jemand in der Lage ist oder beziehungsweise so jemand die Chance hat, das Spiel zu entscheiden, weil dann hat man immer gute Chancen, wenn man Dennis in seinen Reihen hat.
Und der Alex Mumbrou, du hast das ja konsequent fortgeführt, ist das Spiel sehr schnell geworden, früh attackiert worden aus Transition. Ist das ein Trend, den du grundsätzlich siehst und wo du sagst, das ist moderner Basketball und das wird auch die Zukunft des Sports bleiben?
Also das ist definitiv jetzt die Gegenwart des Sports, weil mit dem Ganzen, was über uns gesagt wurde, über Speed die Anzahl der Abschlüsse, die wir hatten, war im Mittelfeld der Europameisterschaften. Also wir waren jetzt nicht die Ausnahme. Wir waren eine Ausnahme von der Effizienz, würde ich sagen. Ja, also wir waren einfach von der individuellen Qualität deutlich besser, aber von der Idee waren wir eine von vielen Mannschaften, die versuchen, schnell zu spielen, das Tempo hochzuhalten, immer auf frühe Abschlüsse zu gehen, viele Würfe von außen und dann Rebounds zu attackieren. Also das ist definitiv die Gegenwart vom Basketball. Ich meine, sieht man ja auch in den Teamwettbewerben, dass es auch im Kommen beziehungsweise immer mehr wird. Selbst NBA ist dieses Jahr deutlich schneller geworden. Ich habe letztens gelesen, extrem große Sprünge, was Offensive Rebounding angeht. Also das jetzt auch wieder, früher war das bloß zurück, um kein Transition zu kassieren. Jetzt ist alle gehen hin, um nochmal einen extra Wurf sich zu erarbeiten. Von daher, das ist definitiv jetzt...
Sorry, dass ich da unterbreche. Hast du den Eindruck, es spielen immer mehr Mannschaften Tagging up?
Ja, 100%. Das ist, und deswegen, ob es die Zukunft ist, das weiß ich nicht, weil das ist ja, ist ja immer so ein Kreis, wenn es alle spielen.
Genau, fünf Jahre lang haben alle gehatcht, dann haben alle versucht, weg vom Block zu drücken und dann wurde wieder gehatcht und so fort. Ne?
Genau. Deswegen, wenn es alle spielen, werden sich ja auch Leute immer darauf einstellen, beziehungsweise wird jemand versuchen, wieder was anderes zu finden, was halt neu ist, wo die Verteidigung oder beziehungsweise die gegnerische Mannschaft erstmal neue Lösungen finden muss. Von daher kann sein, dass sich wieder ändert, aber grundsätzlich, was Tempo angeht, glaube ich, wird es immer weiter in die Richtung gehen.
Spannend. Wir sind ja schon in der Zukunft. Wir sind aber ein bisschen auch nochmal bei dir. Du hast eben gesagt, du spürst es noch. Du bist noch platt. Es war ja ein anstrengendes Jahr. Was machst du, um dich abzulenken, um wieder Kraft zu sammeln?
Boah, also ich versuche viel, viel spazieren zu gehen oder zu lesen, aber ja. Jetzt erstens ist die Arbeit für neues Jahr im vollen Gange, dann ja, 3 Kinder zu Hause, also ist
Basketball die Ablenkung für das, was zu Hause passiert.
Es ist immer sowohl als auch, genau, jeweils ja, zu Hause ist die Ablenkung vom Basketball und Basketball ist Ablenkung von zu Hause, genau. Aber ja.
Wie sehr ist Basketball bei deinen Kindern Thema?
Das ist auch, war ja nie eine Frage. Also da mussten sie durch.
Links laufen.
Und das läuft, also lief immer, läuft immer, konnte man nicht entkommen. Manchmal waren sie glücklicher, manchmal weniger, aber ja, die zwei großen spielen sogar beide Basketball. Der Kleine ist noch sehr klein, spielt zu Hause ein bisschen, aber noch nicht so wirklich. Also da kommt man einfach nicht weg. Ich meine, das wird ja Stefan auch wissen, das ist ja einfach überall und omnipräsent, ob man es will oder nicht. Also entweder spielt man dann oder man hasst es und guckt es nie. Das sind die zwei, glaube ich, Möglichkeiten, die es da gibt.
Ja, wir wollen ja auch drüber reden, wie es mit dir weitergeht. Du hast, bin ich da auf dem richtigen Stand, hast Vertrag beim DBB noch bis 2028, ist das korrekt?
Ja.
Ja. Hättest du Ausstiegsoptionen, wenn jetzt ein Bundesliga-Team oder ein Angebot aus dem Ausland käme?
Also festgeschriebene nein, aber ich glaube, dass wir da, oder nicht glaube, ich weiß, wir haben ja ein gutes Verhältnis. Ich bin ja auch schon seit so vielen Jahren da und es hieß ja auch immer, okay, wenn etwas kommt, was du unbedingt machen möchtest, was für alles sozusagen, für alle zu Hause passt, dann kann man sicherlich drüber reden. Von daher da, also keine Ahnung, glaube ich nicht, dass es riesengroße Probleme gäbe, aber weiß ich nicht, habe ich noch nicht angefragt.
Aber du warst letztes Jahr U18-Europameister, dieses Jahr U19-Vize-Weltmeister und Herren-Europameister. Da muss es doch Anfragen gegeben haben.
Ja, also ja, jetzt mittlerweile definitiv einige. Am Anfang, also die Frage kam ja häufiger, aber war ja Anfang der Saison, da wäre es auch unseriös. Also fände ich es oder hätte es unseriös gefunden, wenn er sie schon irgendwie nach 2 Wochen gegeben hätte. Aber mittlerweile schon, aber wie gesagt, es muss vieles passen, weil ich nicht nur nach mir gucke, sondern auch nach der kompletten Familie. Und dann nur, wenn für alle eine runde Sache ist, dann würde ich drüber nachdenken. Ja, aber sonst ja nicht.
Das sagen viele Trainer, das muss zu mir passen, das muss eine runde Sache sein. Definier das doch mal, weil das ist ja schon was anderes, dann auch jeden Tag in der Trainingshalle zu sein, ne? Als vielleicht als Nationaltrainer in welchem Team auch immer.
Also, was ich meinte, eher ist wirklich für die komplette Familie, nicht für mich persönlich. Also, was mir fehlt, dabei ist schon seit 12 Jahren, von daher habe ich mich auch damit abgefunden und daran gewöhnt, ist natürlich die tägliche Arbeit. Also das ist nicht so. Dafür sind die Sommer extrem schön und gut mit guten Leuten, also mit guten Spielern, mit guten Bedingungen, mit sehr interessanten internationalen Turnieren. Und man kommt viel rum, lernt viele Leute kennen, sieht viele einfach andere Ansätze. Von daher, das ist auch eine, also wirklich schön. Trotzdem natürlich möchte man gerne oder würde man gerne mehr so entwickeln. Nennt man es, glaube ich, am besten. Und da habe ich schon immer mit dem Gedanken gespielt. Aber wie gesagt, es muss für die komplette Familie passen, dass ich den Job, den ich auch mag, und auch dann dementsprechend das Umfeld von meinen Kindern dann verlassen würde. Weil ich finde, das ist extrem wichtig. Ich habe es ja gezwungenermaßen nicht wirklich gehabt, oder 14 Jahre schon, aber dann, ich finde es extrem wichtig, so eine Basis zu haben, so Freunde, Umfeld, die man rausgeht, kennt man alle, irgendwie Kindergarten, Schule, was auch immer. Und das ist mir also wichtiger noch als jetzt irgendwie ein toll klingender Job irgendwo.
Tja. Vor einem Jahr genau konntest du ja nicht ahnen, wie das Jahr 2025 für dich so läuft. Wenn du jetzt so guckst auf 2026, was wünschst du dir?
Na, Gesundheit tatsächlich nur und mehr nicht eigentlich. Weiter Spaß zu haben an dem Job, welcher auch immer es wird, welche Mannschaft auch immer. Und der bringt schon genug Herausforderungen, aber die muss ich dann schon selber meistern.
Du sagst, welche Mannschaft auch immer, ist noch nicht klar. Jetzt, wir haben drüber gesprochen, dass du vielleicht auch andere Angebote bekommst, aber für den DBB 2026 im Herrenbereich steht ja nichts an. Ist schon klar, welche Jugendmannschaft du machen wirst?
Ja, es steht nichts, kein Großereignis an, weil es sind 2 Fieberfenster wieder und ja. Das zweite wird ein bisschen ausgedehnter sein. Von daher ist es halt, trotzdem gibt es so 3-4 Wochen, die wir unterwegs sind. Und also ich werde das Albert Schweitzer der U18 machen zu Ostern und dann höchstwahrscheinlich, also das ist terminlich so ein bisschen ein, zwei Sachen unklar, aber höchstwahrscheinlich dann auch den U18-Jahrgang, aber ist noch nicht so in Stein gemeißelt. So, das sind so die Ideen für jetzt. Muss er eben mit den Fenstern der Herren noch passen.
Das heißt, der 2.6er-Jahrgang, der ja dieses Jahr dann U20-EM hat, den würdest du abgeben, den mit dem du so erfolgreich warst?
Also wie gesagt, das ist noch nicht so ganz sicher. Terminlich sieht es ja so aus, aber bis jetzt klingt blöd für die U20, aber ich wünsche es mir, dass die Top-Leute gar nicht spielen, weil sie sich auf den Draft vorbereiten. Und so wie sie bis jetzt auftreten, sehe ich da auch gute Chancen. Von daher, und wenn nicht, dann eventuell auch bei uns. Also das ist auch ein großes Thema. Da ist Alex auch sehr offen, auch bei uns bei den Fenstern eher unterwegs sind, weil die das, glaube ich, auch schon jetzt, nicht glaube ich, sondern bin ich überzeugt, dass problemlos oder nicht problemlos, andersrum, die würden uns sehr helfen, auch jetzt. Und man hat man ja bei Jack gesehen und Chris im Sommer, aber ich glaube, dass Hannes Steinbach das Gleiche ist, aber Ivan Kacheko, Erik Reibe, so viel Talent da ist. Von daher, ich hoffe, dass sie sich auf größere Sachen vorbereiten erstmal.
Okay.
Aber wenn nicht, dann ist super, auch wenn sie U20 spielen, ob ich das mache oder nicht, jetzt spielt also keine große Rolle.
Ja, mal so ein ruhigeres Jahr wäre nicht so schlecht, ne? Aber du hast es selber gemerkt, man weiß ja gar nicht, was passiert. Kann auf einmal ein ganz anderes werden, als man denkt, ne?
Klar.
Gibt es irgendwie, was du aus diesem Jahr für dich mitnimmst? Irgendwie so ein Satz, so eine Überschrift, wenn du jetzt so ein Buch schreiben müsstest über 2025, was wäre die Headline, was wäre der Titel des Buches?
Ja, dass sich harte Arbeit auf Dauer doch auszahlt.
Tja, Stefan.
Schöner Schlusssatz.
Ne?
Ja gut, das ist ja eigentlich nicht der Erste, der es sagt, von daher wird es ein exklusiver Titel sein, aber...
Aber es sagen
das
so viele.
Ist jetzt mein, also aus eigener Erfahrung.
Ja, aber Alan, du weißt, es sagen immer so viele und legen trotzdem faul auf der Couch und machen nichts, ne? Die gibt's ja auch, ne? Und du bist ein gutes Beispiel dafür, dass es ja wirklich 100% wahr ist.
Dankeschön.
Sehr gerne. Ja.
Ja. Was können wir noch sagen? Wir wünschen dir und deinen Lieben entspannte Feiertage, einen guten Rutsch und dann viel Glück und Gesundheit für 2026. Und beim Trainer muss man neben Glück und Gesundheit auch natürlich sagen, wir wünschen dir auch viel Erfolg. Aber ja, du erlegst ja die Grundlage mit harter Arbeit. Alan, vielen Dank und alles Gute.
Danke sehr nochmal für die Einladung. Ja, euch auch frohes Fest und einen guten Rutsch. Und dann sieht man sich in 26.
Auf jeden Fall. Bist wieder herzlich eingeladen. Folge 2 mit Alan Ibrahim Magic. Unser Shootingstar des Jahres 2025. Alan, alles Gute, bleib gesund. Grüße an die Familie. Bis bald.
Dankeschön.
Das war Talking Basketball mit unserem Mann des Jahres, mein Mann der letzten Jahre, Stefan Koch, die auch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Und wir machen noch einen schönen Jahresrückblick, ne? Die Tage.
Machen wir noch.
Das solltet ihr unbedingt.
Wir kommen auf jeden Fall auch mit einer Folge im Dezember, wo wir so ein bisschen das Jahr einordnen.
So wird es sein. Das wird bestimmt ganz kurz, weil ja gar nicht so viel passierte. In diesem Sinne. Alles Gute, schöne Feste. Schöne Feste, ja. Vielleicht feiert man ja auch noch mehr als Weihnachten. In diesem Sinne. Bis bald.